Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy.
Anna, Borderline. Das Feuer, das sich selbst verschlingt. Erster Teil.
Wir hören in dieser mehrteiligen Reihe von Anna und ihrer Therapie. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Borderline in der Psychoanalyse bedeutet, wie sich die Ursachen verstehen lassen und wie wir aus psychoanalytischer Perspektive auf Anna und die Geschehnisse der ersten Sitzung blicken, hört gerne in unsere Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon. Den Link findet ihr im Anhang der Folge. Dort findet ihr auch Hilfsmöglichkeiten in psychischen Krisen. Ebenso dort findet ihr Informationen zu einer deutschlandweiten Studie, in der ein neuer psychodynamischer Ansatz zur Behandlung von Borderline untersucht wird und auch Therapieplätze vergeben werden. Die Fallgeschichte ist anonymisiert und fiktionalisiert, Überschneidungen zu realen Personen sind zufällig.
Es ist früh am Morgen. Draußen ist es noch dunkel und die Herbstnebel kriechen über den Asphalt, als ich meine Praxis betrete. In einer Hand halte ich einen Cappuccino und die Post, mit der anderen schalte ich die Lampe ein. Das Licht hebt eine Gestalt aus dem Dunkel. Meine Patientin Anna ist schon da und liegt auf der Couch. Ich bin überrascht, habe aber kaum Zeit, mich zu fragen, wie sie hereingekommen ist. Sie dreht den Kopf, schaut mich lächelnd an. Da sind sie ja. Es klingt freundlich, aber ein leichter Vorwurf ist doch zu hören. Ich habe auf sie gewartet. Dann legt sie den Kopf wieder auf das Kissen. Ich fühle mich unter Druck, weil ich zu spät gekommen bin und eile zu meinem Sessel, der hinter der Couch steht. Eine Weile herrscht Schweigen. Dann beginnt Anna zu erzählen. Etwas, das mir belanglos scheint. Doch ich kann ihr nicht folgen. Etwas riecht seltsam, wie nach Verbrannten. Ich versuche es zu ignorieren, doch nun sehe ich, dass der Raum sich mit Rauch füllt. Ich springe auf, will Fenster und Türen öffnen, doch es geht nicht. Der Rauch verschließt mir die Kehle. Ich suche panisch die Quelle, finde sie nicht. Ich rufe nach Anna und sehe sie in den Schwaden. Sie liegt ganz ruhig auf der Couch, lächelt mich beinahe zärtlich an, wirkt zufrieden, während sie mit tiefen Zügen den Rauch einsaugt. Ich schrecke aus dem Schlaf. Eine Weile bleibe ich liegen. Ich meine, den Geschmack von Verbrannten noch in meinem Mund zu haben. Noch in der Starre des Schlafes befangen, versuchen meine Augen zu prüfen, was wirklich ist und was nicht. Dann endlich beruhigen sich mein Herzschlag und auch meine Gedanken. Es war nur ein Traum. Nicht nur Patienten träumen während ihrer Therapie, sondern auch ihre Therapeuten, so wie ich hier von Anna. Man spricht auch von Gegenübertragungsträumen. Das sind Träume, in denen mein Unbewusstes auf das Unbewusste meiner Patienten antwortet. Natürlich können solche Träume auch von meinen persönlichen Themen durchzogen sein. Aber oft sind Träume, in denen meine Patienten auftreten, ein Echo auf etwas, was im Therapieraum geschieht, wenngleich sie meist von einer unsichtbaren Seite unserer Begegnung erzählen. Was will mir dieser Traum über Anna sagen? Eine junge Patientin, die erst seit einigen Wochen zu mir in Therapie kommt. Jenes Unheimliche und Abgründige, das sich bei Anna so merkwürdig mit jener freundlichen und zuvorkommenden Seite verbindet, habe ich schon von Beginn an wahrgenommen. Anna selbst ist dies unbegreiflich. Es ist eine Seite an ihr, die immer wieder die Herrschaft an sich reißt, die Kontrolle über Annas Handeln und Fühlen übernimmt und all das Kostbare, das Anna in ihrem Leben hat, zu zerstören droht. Allem voran ihre Musik. Ein Traum über einen Patienten in dieser Drastik ist ungewöhnlich, zeugt vielleicht von der Massivität der Affekte, die im Raum sind. Träume sind Hüter des Schlafes. versuchen etwas, das uns umtreibt, in ein inneres Bild zu verwandeln, eine innere Lösung zu finden, die uns einstweilen beruhigt, damit wir weiter schlafen können. Doch das gelingt meinem Traum nicht mehr. Das, was mich umtreibt, überfordert die Traumfunktion, weshalb ich aus dem Schlaf schrecke. Ich glaube, der Traum spricht von meiner Angst, etwas in dieser Therapie nicht halten zu können. Etwas gerät außer Kontrolle, droht Anna und mich auszulöschen. Und ich weiß nicht, was es ist, finde die Quelle nicht, den Brand zu löschen. Doch was mich am meisten an meinem Traum beschäftigt und worauf ich an dieser Stelle keine Antwort weiß, warum lächelt Anna dabei? Wenn ich dem Titel der Fallgeschichte die Diagnose Borderline beistelle, ist mir bewusst, dass sich damit ein weites Feld von Assoziationen öffnet. Borderline kann sehr vieles bedeuten, umfasst in der Fachsprache der Psychotherapie ja auch ein weites Spektrum verschiedenartigen psychischen Leidens. Ich bin mit der Diagnose im Allgemeinen vorsichtig, habe sie auch im Falle Annas erst nach einer Weile stellen können, wobei das, was ich als Psychoanalytikerin unter Borderline-Organisation verstehe, ja noch einmal einen bestimmten Hintergrund hat, sich nicht unbedingt mit verbreiteten Vorstellungen dieser Störung deckt. Borderline ist in der psychotherapeutischen Landschaft oft mit der Vorstellung einer herausfordernden Behandlung verbunden, in der oft um Grenzen gerungen wird, auch um den therapeutischen Rahmen. Ein Grund, warum es nicht selten vorkommt, dass therapeutische Kollegen sich scheuen, eine solche Behandlung einzugehen, vielleicht aus einer Angst vor Überforderung. Eine Borderline-Dynamik muss allerdings nicht bedeuten, dass gleich zu Beginn der Therapie negative Gefühle vorherrschen, wie etwa Gefühle des Misstrauens oder der Ablehnung. Manchmal gibt es sogar zunächst eine grandiose Übertragung. Die Therapie beginnt mit dem Eindruck, dass die therapeutische Begegnung eine geradezu beflügelnde Wirkung hat. Etwas, das ja gewissermaßen als Zauber des Anfangs für eine Therapie auch sehr hilfreich sein kann. Wenngleich auch in solchen Therapien natürlich die Auseinandersetzung mit negativen Gefühlen nicht erspart bleibt. In meiner Arbeit mit Anna war das nicht so. Zwar hat mich von Beginn an etwas an ihr fasziniert und neugierig gemacht, und tatsächlich ist Anna auch eine faszinierende Person. Aber zugleich ist es mir lange schwer gefallen, mich wirklich in sie hineinzufühlen, genauer, etwas Gemeinsames mit ihr in der Stunde zu fühlen, mit ihr in Resonanz zu kommen. In meinem Erleben waren zunächst eher ablehnende Gefühle vorherrschend, vor allem aber jene Fühllosigkeit, die, wie mir mein eigener Traum mitteilt, vielleicht ja nur die Abwehr von Gefühlen der Bedrohung anzeigt. Für mich besteht das Wertvolle einer psychoanalytischen Herangehensweise darin, auch und gerade diese negativen Gefühle, die in mir entstehen, zu beobachten und zu verstehen. Das bedeutet, sie nicht zu ignorieren oder durch scheinbar wohlmeinende Selbstzuschreibungen beiseite zu drängen. Aber eben auch, sich von ihnen nicht in eine Handlung treiben zu lassen, was an einer solchen Stelle ja schnell geschehen kann. Etwa die Patienten zurückzuweisen, mich innerlich oder äußerlich zu distanzieren. Ich stelle mir dabei vor, dass das, was ich erlebe, ja immer auch etwas darüber aussagt, was mein Gegenüber erlebt. Aversionen, Verurteilungen, die eine Patientin vielleicht sich selbst gegenüber empfindet. Und ihre größte Angst besteht darin, dass sie von anderen so gesehen werden könnte, wie sie sich selbst fühlt, weshalb sie vielleicht zunächst sehr misstrauisch ist oder in eine Abwehrhaltung geht. Als Analytiker ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit, auch im Angesicht von negativen Gefühlen oder impulsiven Dynamiken im Denken bleiben zu können. Und wenn man diese Fähigkeit doch verliert, sie wiederzufinden. Dies ist etwas, das in der Arbeit mit Anna von besonderer Bedeutung sein wird. Wenige Wochen zuvor war Anna in unsere erste Stunde gekommen. Anna ist zu Beginn der Therapie eine 25-jährige Frau und erscheint mir als das, was man eine Schönheit nennen könnte. Sie ist schlank, aber nicht dünn, hat volle, dunkelbraune Haare, die ihr weich ins Gesicht fallen, und blaue Augen, die aufmerksam und wach ein tiefgründiges Wesen andeuten. Sie hat sich zu unserer ersten Sprechstunde ganz in dunklen, gedeckten Farben gekleidet, in einem weiten Pulli und einer Stoffhose, die sich an ihr durchaus elegant ausnehmen. Anna folgt mir in den Raum und nimmt Platz, wobei sie darauf achtet, dass wir beide zur gleichen Zeit in den Sessel gleiten, was beinahe eine irritierende Stockung bewirkt, denn ich versuche genau dasselbe, als wollten wir uns beide mit Höflichkeiten zuvorkommen. »Was führt sie zu mir?«, frage ich. Anna seufzt und holt Luft. »Nun, ich denke, es geht vor allem um ein Burnout. Es steht ein wichtiges Konzert an. Mein Mentor hat arrangiert, dass ein wichtiger Agenturvertreter kommt, jemand, der mir richtig große Auftritte verschaffen kann. Axel Reutling sagt, das ist der wichtigste Termin in meiner Karriere. Wenn ich überzeuge, öffnen sich alle Türen. Ich bin Violinistin«, sagt Anna und schiebt auf meinen erwartungsvollen Blick nach, »Solo-Violinistin.« Unwillkürlich wandert mein Blick auf ihre Finger. Kurze Fingernägel, wie das für viele Musiker so üblich ist. Doch sie wirken ungepflegt, abgekaut, was so gar nicht zu ihrer sonst so perfekten Erscheinung passen will. Anna scheint meinem wandernden Blick gefolgt zu sein, aber sagt nichts. »Axel Reutling?«, sage ich fragend. »Axel Reutling, mein Mentor«, sagt Anna auf eine Weise, als müsste sie etwas, das eigentlich bekannt sein sollte, unnötigerweise wiederholen. Ich nicke, obwohl ich eigentlich nicht recht verstehe. Anna spricht weiter. »Ich habe seit längerer Zeit eine Sehnenscheidenentzündung, die ist mal mehr, mal weniger. Meine Ärztin sagt, ich müsste eine Pause machen. Die Hand muss mal ganz stillhalten, sonst könnte es sein, dass ein dauerhafter Schaden bleibt. Aber aktuell gehe ich über den Schmerz hinweg. Sie habe ihre Ärztin dazu gebracht, ihr Cortisonspritzen zu geben. Diese habe dem schließlich nachgegeben, unter der Voraussetzung, nur bis zum Konzert, nicht mehr als 2 oder 3 Stunden am Tag üben und sofort aufhören, wenn es weh tut. Lieber ein Konzert verpassen, als irgendwann gar nicht mehr spielen können, habe die Ärztin gesagt. Das hört sich ja eigentlich vernünftig an, sage ich. Ja, ich weiß, dass ich das Material schonen sollte, sagt Anna. Das Material? Sie meinen die Geige? Frage ich verwirrt. Nein, meine Hände, sagt Anna und etwas huscht über ihr Gesicht, das ich schwer zu benennen mag. Ist es Spott, etwas hämisch Verächtliches oder doch ein Moment von Verzweiflung? Den Agenturvertreter von Royal Resonance interessiert es nicht, ob ich ein medizinisches Problem habe. Oder doch, wenn er mir etwas anmerken würde, dann landet mein Name sofort im Papierkorb. Ich spiele zurzeit 10 Stunden am Tag, wenn ich kann auch mehr. Also deutlich mehr, als Ihnen die Ärztin geraten hat, sage ich. Axel weiß davon nichts, er erlaubt nur 6 Stunden. Zu Hause übe ich heimlich weiter. Ich. Ihr Körper scheint erschöpft und setzt Ihnen eine Grenze, aber Sie gehen darüber hinweg, machen weiter, weil Sie so einen Druck haben, vor den prüfenden Augen zu bestehen? Es heißt ja eigentlich, mehr als 7 bis 8 Stunden üben macht ohnehin keinen Sinn, dann wird man müde. Und ich bin eigentlich schon von Anfang an müde, sagt Anna. Ich. Das heißt, Sie spielen viel mehr, obwohl es eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Anna. Ich weiß, aber ich kann nicht aufhören. Ich habe dann das Gefühl, es ist noch nicht genug. Ihr verfluchten Finger spielt noch nicht so, wie es sein soll. Ihr habt keine Pause verdient. Also spielen Sie weiter, um Ihre Finger zu bestrafen, sage ich. Zum ersten Mal wirkt Anna gelöst, lacht, aber wieder mit jenem verächtlichen Blitzen in den Augen. Ja, das ist ja das Problem, wenn man alleine übt. Dann hat man keine Hand frei, um sich auf die Finger zu schlagen. Dann wieder ganz ernst. Ich will es so unbedingt. Für mich, aber ich will auch Axel nicht enttäuschen. Er hat so viel in mich investiert. Axel scheint eine große Rolle in ihrem Leben zu spielen. Mit Bewunderung schildert Anna ihren Mentor, wobei mir nicht ganz klar wird, was Mentor für sie bedeutet. In meiner Fantasie entsteht eine seltsam gemischte Rolle. Aus Manager, väterlichem Ratgeber und auf irgendeine Weise auch Liebhaber. Sie könne es bis heute nicht glauben, dass er sich ihrer angenommen habe. Sie kenne niemanden, der so tief in der Musik lebe wie er, der sie so zu fühlen imstande sei und so viel darüber wisse. Wenn ich spiele, hört er die kleinsten Fehler, die kleinsten Unsicherheiten in meinem Ausdruck. Das hört sich auch anstrengend an, sage ich. Axel hat hohe Ansprüche, Was er verlangt, das schafft man nicht mit 6 Stunden üben. Ich jedenfalls nicht. Aber dass er so genau ist, das treibt das Beste aus mir heraus. Axel meint, nur so habe ich eine Chance in dieser Branche. Er meinte, wie er mein Spiel beurteilt, das ist noch milde. Die Leute von der Agentur, denen entgeht keine Schwäche. Keine Schwäche. Da gibt es auch keine zweiten Chancen. Wenn die was merken, ist man raus. Ich? Das klingt nach einer sehr harten und unerbittlichen Welt. Vielleicht ist in ihnen auch ein Teil, der da nicht mitkommt, der darunter leidet. Anna hämisch. Eine Bekannte von mir, die ist Dressurreiterin. Die hat erzählt, wenn ein Pferd sich verletzt oder nicht mehr die Leistung bringt, dann kommt es auf den Schlachthof. Außer bei verdienten Pferden, die schon viel erreicht haben. Die können auf den Gnadenhof. Ich wäre dann ein Fall für den Schlachthof. Anna lacht dabei wie über einen guten Witz, während ich Gänsehaut bekomme. Ich frage Anna nach ihrem Burnout, von dem sie ja zu Beginn der Stunde gesprochen hat. Ich stelle mir unter einer Person mit Burnout jemanden vor, der nicht mehr arbeiten kann oder keinen Zugang zum Sinn seiner Tätigkeit mehr findet, das innere Feuer, so zu sprechen, gar nicht mehr oder nur noch unter dem Verschleiß der eigenen Substanz am Laufen halten kann. Anna hingegen, so scheint es mir, meint mit Burnout jene eigentlich inakzeptable eigene Schwäche, insbesondere in Gestalt ihrer Hände, die ihr nicht erlauben, ihren Übungseifer grenzenlos auszudehnen. Nur 2-3 Stunden und gar nicht, wenn es weh tut. Eine Schwäche, der sie mit Gewalt zu begegnen versucht, den Schmerz übergehend oder ihn kurzweilig mit Spritzen betäubend oder den Schmerz vielleicht sogar suchend? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was Sie mit Burnout meinen, sage ich. Anna berichtet daraufhin von einer ganzen Vielzahl von Symptomen, die ich mir kaum merken kann. Sie habe Spannungskopfschmerzen, Druck auf der Brust und Atembeschwerden, Zittern, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen und tagelange Appetitlosigkeit, weshalb sie oftmals nicht essen könne. Außerdem quälten sie Gefühle der Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Und immer wieder Angstattacken, in denen sich die Welt, wie Anna sagt, für sie nicht real anfühlt. Eine Angst ohne Grund, ohne Ursache. Und, so sagt Anna, wobei sie mich vielsagend ansieht, als wäre das etwas, das in besonderer Weise für mich bestimmt sei, immer wieder Albträume. Ich kann deshalb oft nicht einschlafen. Manchmal bin ich die ganze Nacht wach, weil ich Angst habe, es kommt wieder so ein Albtraum. Aber auch tagsüber können die kommen, wenn ich müde bin. Ich passe wirklich auf, dass ich mittags nicht einschlafe, egal wie sehr mein Körper mir sagt, dass er Schlaf braucht, weil beim Mittagsschlaf ist das am schlimmsten. Ich: Was passiert denn in diesen Albträumen? Anna: Es ist wie eine andere Welt, aber so eine Horrorwelt. Kennen Sie diesen Film, wo Jugendliche einen Horrorfilm anschauen? Und dann greift dieses Wesen plötzlich aus dem Bildschirm raus und ist im Raum mit den Jugendlichen. So etwas. Ich: Also wo die Grenzen verschwimmen, was ist real und was nicht? Anna: Ja, zum Beispiel ist es mir schon passiert, dass ich mittags eingeschlafen bin und dann bekomme ich einen Anruf. Meine Mutter hatte einen Unfall und ist gestorben, auf eine unglaublich brutale Weise, die ich Ihnen nicht schildern will. Im Traum ist es ganz detailliert. Und ich hatte mich mit meiner Mutter vorher gestritten und jetzt passiert das. Und dann kommt Panik und ich wache auf und merke, dass es nur ein Traum war. Es fühlt sich so real an, dass ich dann noch ewig wach liege, weinen muss und mich schlecht fühle, als wäre alles wirklich passiert. Und dann gibt es noch andere Träume. Und Anna erzählt mir noch eine ganze Reihe weiterer Traumbilder, die nicht weniger drastisch und brutal sind. Die Traumschilderungen zeugen von ihrer inneren Not. Es geht um unglaublich brutale Dinge, wobei Schuldgefühle gegenüber der Mutter eine Rolle zu spielen scheinen, aber wie mir scheint, auch eine mörderische Wut. Anna kann nicht die Augen schließen, ihrer Erschöpfung nachgeben, um nicht ihrer inneren Welt ausgeliefert zu sein. Obwohl ich das höre, fällt es mir doch schwer, mit Anna mitzufühlen. Liegt es daran, dass sie mir das schwer Erträgliche mit einer eigenartigen, beinahe selbstverächtlichen Lässigkeit schildert? oder daran, dass sie eine unerträgliche Begebenheit an die nächste reiht, gewissermaßen den einen Dämon verscheuchen, indem sie den nächsten herbeiruft? Überhaupt muss ich bei allem, was Anna erzählt, eine innere Anstrengung bemühen, meine Gedanken sortieren, um einen Zugang zu ihren Worten zu finden. Als erreichte mich nicht, um in diesem Bilde zu sprechen, ihre seelische Musik. Als fände ich keine Resonanz zu ihr. Oder es entstehen kurze Momente von Resonanz, die immer wieder abreißen. Ich frage mich immer, warum bin ich so? Anna sucht das Wort, sagt dann, warum stelle ich mich so an? Für andere ist das, was ich mache, ganz normal. Ich kenne viele Musiker, die haben ein noch viel größeres Programm. Und ich liege nachts wach wie ein kleines dummes Kind im Bett und habe Angst vor Träumen. Ich. Sie sprechen sehr abwertend über diese sensible Seite in sich. Später in der Stunde frage ich Anna, ob sie selbst einen Gedanken dazu hat, was die Ursache ihrer Schwierigkeiten ist, warum es ihr nicht gut geht. Sie erzählt daraufhin von einem Wochenendkurs, an dem sie kurz vor Therapiebeginn teilgenommen habe, etwas wie Mindfulness Self-Compassion, achtsamkeitbasiertes Selbstmitgefühl. Anna: Axel Reutling hat mich dorthin geschickt. Er meinte, du musst in deine Mitte zurückfinden, mach Achtsamkeit, das hat mir auch geholfen, als ich einen Burnout hatte. Im Kurs hätten sie dann Achtsamkeitsübungen gemacht. Das mit der Rosine im Mund, wissen Sie? Und beschreiben, was ich wahrnehme und die eigenen Gedanken weiterziehen lassen. Aber sie habe sich nicht konzentrieren können. Immer wieder habe sie negative Gedanken gehabt, vor allem aber sei ihr schwindelig und übel geworden, sie habe den Raum verlassen müssen. Der Achtsamkeitslehrer hätte sie später angesprochen. Anna zitiert ihn. Ich spüre, dein Geist ist noch stark im Widerstand. Du bist zu sehr im Denken und versuchst Kontrolle auszuüben. Du musst loslassen, das Hier und Jetzt annehmen, ohne zu bewerten. Anna sieht mich wieder mit jenem verächtlichen Blick an, aus dem ich nicht entnehmen kann, wie sie das, was sie sagt, meint, ob sie sich darüber lustig macht oder es ernst nimmt. Also ich glaube, das ist die Ursache für meine Probleme, dass ich nicht loslassen kann und das Hier und Jetzt nicht annehme, ohne zu bewerten. Ich, das ist das, was ihr Achtsamkeitslehrer gesagt hat. Aber was denken Sie selbst? Anna, er macht das ja beruflich. Ich glaube, er hat einen besseren Blick darauf als ich. Die Stunde ist schon weit fortgeschritten. Ich habe das Gefühl, dass sich schon eine fast unübersichtliche Menge an Themen aufgetan hat, zugleich, dass ich so vieles noch nicht gefragt und nicht verstanden habe. Eine Frage beschäftigt mich aber doch, dass ich noch nachfrage gegen meine Gewohnheit, kurz bevor ich die Stunde beenden muss. Wie ist das eigentlich? Hat Axel Reutling... Es fühlt sich für mich irgendwie fremd an, als würde ich mich einer eigentlich unnatürlichen Vorgabe unterwerfen, den Namen in jener merkwürdigen Weise mitsamt des Nachnamens auszusprechen. Aber irgendwie will ich auch bei der Weise bleiben, wie Anna ihn ausspricht. Hat Axel Reutling es auch veranlasst, dass Sie heute zu mir gekommen sind? Anna sieht mich vieldeutig an. Nein, davon weiß er nichts. Ich. Hat das eine Bedeutung? Anna. Nun ja, ich glaube, er wäre nicht damit einverstanden, dass ich zu so einer Psychologin wie Ihnen gehe. Er hat da schon bestimmte Vorstellungen. Er findet es nicht gut, in der Vergangenheit zu wühlen. Das verstelle die Zukunft, sagt er. Und dass Psychologen meist ihre eigenen Probleme auf die Patienten projizieren. Er mag mehr das mit der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt sein. Ich fühle, wie sich in mir ein Unmut ansammelt. Auf Axel Reutling, aber auch in irgendeiner Weise auf Anna. Ich. Und wenn er wüsste, dass Sie hier sind? Anna. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Er ist der großzügigste Mensch, den ich kenne. Aber er mag es nicht so, wenn man etwas macht, das nicht zu seinen Vorstellungen passt. Dann kann er auch ziemlich aufbrausend werden. Oder er hat auch Freunde schon so fallen lassen, also dass er dann plötzlich nichts mehr von ihnen wissen will. Aber die haben ihn auch wirklich hintergangen. Ich. Und trotzdem sind Sie heute hierher gekommen. Anna nickt. Es ist nicht das einzige Rätsel, das sie vorerst für sich behält. Die Stunde neigt sich dem Ende zu. Wir vereinbaren eine weitere Stunde. Ich notiere dies gerade in meinen Terminkalender, als Anna sagt: Er ist wirklich besorgt um mich, wissen Sie? Nicht, dass ein falsches Bild von ihm entsteht. Er will, dass es mir endlich wieder gut geht. Er hat mir zum Beispiel vorgestern eine Packung Schlaftabletten dagelassen. Anna schaut mich flüchtig von der Seite an, meidet dann aber den Blickkontakt. Ich habe das Gefühl, unfreiwillig in ein perfides Spiel gezogen zu werden. Eigentlich ist keine Zeit mehr, um das Thema zu vertiefen. Zugleich scheint es auf einmal um etwas zu gehen, das nicht warten kann. Das Wort parasuizidal arbeitet sich in meinen Gedanken hervor. Zu meinem eigenen Befremden löst es weniger Mitgefühl mit Anna aus oder Sorge um sie, als ein Bedrohungsgefühl. Wenn Anna etwas nach der Stunde geschieht, könne ich haftbar gemacht werden oder selbst, wenn ich juristisch nicht belangt werden würde, meinen Ruf massiven Schaden nehmen. Was würde Axel Reutling tun, wenn er erfährt, dass so etwas nach ihrem Besuch bei mir geschehen ist? Ich: Eine Packung Schlaftabletten? Anna: Ja. Es klingt fast unschuldig und erstaunt. Doch schon spricht sie weiter. Er meinte, damit du ausgeschlafen bist, sonst kannst du dich nicht konzentrieren beim Üben. Das war wirklich lieb. Das waren seine eigenen Tabletten. Er nimmt sie schon seit Jahren. Ohne die kann er nachts nicht abschalten. Er steht selbst so unter Druck. Mein Blick fällt wieder auf die Uhr. Die Stunde ist schon überzogen. Ich gerate unter Druck. Gleich beginnt schon die nächste Sitzung. Einerseits fühle ich mich verpflichtet nachzuhaken, andererseits beinahe dazu verführt, auf den von Anna vorgeschickten Zug aufzuspringen und gemeinsam mit ihr so zu tun, als gäbe es keine unterschwellige Botschaft. Ich entscheide mich schließlich, sie zu fragen: Kann ich mich denn darauf verlassen, dass Sie sich mit diesen Tabletten nichts antun bis zu unserer nächsten Sitzung? Anna lächelt. Ach so, ich habe die Tabletten nur angesehen, noch keine genommen. Es ist gut zu wissen, dass man seine Gedanken auch einfach abstellen könnte mit so einer Tablette. Ich dachte, ich versuche es mal. Aber wenn Sie nicht möchten, dass ich welche nehme, dann lasse ich es. Ich: Ja, das wäre mir tatsächlich lieb. Ich fühle mich in einer ungewollt autoritären Rolle. Als würde es von meiner Vorschrift abhängen, was Anna tut, wofür ich mich rechtfertigen will, sozusagen auf die abstrakte Notwendigkeit meiner Worte verweisend. Ich gerate in eine erklärende Rede. Tabletten ohne ärztliche Absprache einzunehmen ist immer riskant, wobei ich plötzlich Angst habe, dass ich ihr gewissermaßen als ungewollte Unterseite meiner Sorge den Einfall, sich mit den Tabletten das Leben zu nehmen, gerade erst eingeben könnte. Anna sieht mich freundlich an und bedankt sich für meine Worte. Dann schaut sie auf ihr Handy, das sie zu Anfang der Sitzung auf einen kleinen Beistelltisch neben sich gelegt hatte. Oje, die Zeit. Ich dachte, die Stunden gingen nur 50 Minuten. Ich muss gleich noch meine Bahn kriegen, sonst komme ich zu spät. Ich will eigentlich noch etwas sagen, aber halte inne. An der Tür dreht sich Anna noch einmal zu mir um. Es hat gut getan, das alles mal loswerden zu können. Vielen Dank. Anna faltet die Hände vor ihrem Gesicht und beugt ihren Kopf zu einem Gruß leicht nach vorne. Ohne eine Reaktion von mir abzuwarten, dreht sie sich um und geht. Die Szene mit den Schlaftabletten verwirrt mich, hinterlässt etwas Unverdautes in mir. Und das Gefühl, aus meiner Rolle geraten zu sein, den therapeutischen Rahmen nicht gut eingehalten zu haben, in irgendetwas Ungutes und Bedrohliches verstrickt zu werden. Aber ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, weil schon gleich die nächste Stunde beginnt. Erst mit etwas Abstand komme ich wieder ins Denken. Die Szene am Ende der Stunde, genauer gesagt, als die Stunde schon zu Ende war, scheint mir zentral. Es geht um Grenzen, die schwer einzuhalten sind, auch meine eigenen Grenzen. Indem Anna gewissermaßen in dem Moment der Verabschiedung ein Thema aufbringt, auf das ich reagieren muss. Es wäre unverantwortlich, ihre mögliche Anspielung auf Suizidalität zu überhören. Damit würde ich zu einem ignoranten Gegenüber, das die Augen vor dem verschließt, was eigentlich gerade passiert. Unter dem Druck der Situation muss ich aber die Zeit für unsere Sitzung über ihr eigentliches Ende hinaus dehnen. Unser Kontakt verliert damit auch seine Grenze, die ja auch den nächsten Patienten, aber auch mich schützt, denn ich brauche die Zeit zwischen den Stunden, um mich und meine Gedanken zu sortieren. In diese Szene, die sich sicherlich nicht zufällig im Moment der Trennung ereignet, geschieht vieles, was ich noch genauer verstehen will. So etwa die bemerkenswerte Verdrehung der Rollen. Anna beendet am Schluss die Sitzung, nicht ich, was ja etwa eine narzisstische Dimension haben könnte, aber auch eine parentifizierende. Auch, dass Anna mir vermeintlich die Kontrolle über ihr Handeln übergeben möchte. Wenn sie das nicht möchten, dann tue ich es nicht. Werde ich hier zu einer Axel-Reutling-Figur? Doch warum? Die Stunde hinterlässt für mich den Eindruck des Ungeordneten und Chaotischen. Es scheint viele Schauplätze zu geben und verschiedenartige Symptome. Ein erster Ansatzpunkt ist sicherlich ihre Strenge mit sich selbst. In den Worten der Psychoanalyse, an fast allem, was sie sagt, wird ihr strenges und tyrannisches Über-Ich sichtbar, das sie in der Gewalt zu halten scheint. Sie lebt in einer Welt, die, zumindest wie sie es mir schildert, eine derartige Strenge geradezu als Ideal hat, verkörpert für Anna in den prüfenden Augen des Agenten. Sie darf nicht die geringste Schwäche zeigen, sonst kommt sie in den Schlachthof. Es geht, so glaube ich, hierbei nicht nur um Ehrgeiz und Erfolg, sondern um eine Frage von Leben und Tod. Die Frage, ob sie ein Lebensrecht hat, scheint für Anna an der Geige zu hängen. Jenseits davon ist nichts. Aus einer solchen inneren Haltung muss vielleicht ein Umgang mit sich selbst entstehen, der den eigenen Organismus dauerhaft überlastet, mithin schädigt. Deshalb wohl auch so viele Symptome somatischer Natur, Druck, Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosigkeit. Doch ich glaube, diese fast gewaltsame Strenge mit sich selbst ist noch nicht die ganze Wahrheit. In der Art, wie Anna mit ihrer Sehnenscheidenentzündung umgeht, liegt eine Selbstschädigung. Und zwar massiver Art. Wenn sie so weitermacht, wird sie einen dauerhaften Schaden erleiden. In Konsequenz wäre sie nicht mehr fähig, professionell Musik zu spielen. Die aus psychoanalytischer Perspektive entscheidende Frage ist, ob diese Selbstschädigung nur eine Art Nebenprodukt ihres maßlosen Perfektionismus ist oder nicht doch unbewusst auch das Ziel ihrer Handlung. Ein wenig wird mir dies an jener Stelle fühlbar, als sie beschreibt, dass sie über das sinnvolle Maß hinaus übt, um ihre Finger zu bestrafen. Das Üben nicht nur der Verbesserung ihrer Fähigkeiten, sondern als Rache an den verhassten Gliedern des Selbst. Ich frage mich, ob Anna mir in dieser Stunde nicht zwei drohende Selbstauslöschungen angedeutet hat. Eine körperliche Auslöschung durch die Schlaftabletten. Zuvor aber die Selbstauslöschung als Musikerin. Das exzessive Spielen als letztlich eine Form der Selbstverletzung, mithin Selbstzerstörung. Gleichzeitig ist sie mit dem Ideal der Perfektion identifiziert, erkennt ihr eigenes Leiden nicht, beziehungsweise bringt es nicht in Zusammenhang mit ihrem tyrannischen Anspruch. In einer fast perversen Verdrehung sieht sie das Problem nicht in einem überlastenden Selbstanspruch, sondern darin, dass das Pferd nicht grenzenlos über jedes Hindernis springen kann. In dieser Hinsicht kann man die Tablettenszene auch wie einen unbewussten Hilferuf hören. Nachdem sie in der Stunde all das Tyrannische ausgebreitet hat, steckt sie mir beinahe wie in der Geheimsprache eines Gefangenen, der unter den Augen des Gefängniswärters steht, die Botschaft zu, dass ihr Leben bedroht ist. Und ich empfinde all die Angst und den Schrecken, den sie selbst nicht bewusst wahrzunehmen scheint. Was sich aber wie ein Korken in mein Gedächtnis bohrt, ist dieser Name, Axel Reutling. Annas Beziehung zu ihrem Mentor scheint wie der Brennpunkt, in dem sich ihre Problematik verdichtet. Er scheint die Kontrolle über wesentliche Bereiche ihres Ichs übernommen zu haben, wobei sie ihn idealisiert, er sozusagen wie ein Wunsch-Ich in ihr eigenes Selbst montiert ist, um den Preis dessen, dass sie sich ihm unterwirft. In ihm scheinen fürsorgliche Anteile und Bedrohung amalgamiert. Für Anna scheinen die Tabletten, mit denen sie sich schaden könnte, eine Geste der liebevollen Zuwendung. Obgleich Zuwendung in ihrer Welt wiederum bedeutet, sie zu unterstützen, damit sie ihre Selbstunterdrückung fortsetzen kann. Was mich beklommen macht, Es ist so wenig wirklich Fürsorgliches und Warmes für mich erkennbar. Beziehungsaspekte, die die Idee eines guten Objekts in sich tragen, das nicht zugleich sadistisch und perfektionistisch ist. Warum kommt Anna in Therapie? Weil sie die Hoffnung auf etwas anderes in sich hat? Oder weil ich gleich eine Funktion in ihrem System übernehmen soll, etwas in Stocken geraten ist, sie kann nicht weitermachen wie bisher? Sucht sie mich auf, damit sie wieder weitermachen kann? Oder geht es nicht sogar vielmehr darum, dass ich in eine Beziehungsszene hineingerissen werde, sich ein Dreieck auftut zwischen Anna, Axel Reutling und mir? Ich gewissermaßen als Affäre, mit der sie ihren Mentor hintergeht, indem sie heimlich eine Therapie aufsucht? Aber liegt darin nicht auch ein Abgrenzungsversuch? Ein zumindest unbewusster Lösungsversuch, den sie aus ihrer inneren Welt heraus nur so und auf diese Weise unternehmen kann? Wer ist Anna? Ich merke, dass ich an dieser Stelle noch keine Antwort weiß.